Liebe HörerInnen, wir sind zurück mit Nah genug und wenn ich mich nicht täusche, und ich täusche mich nicht, in dem Fall nicht, es ist die 17. Folge, oder?
Das stimmt, siehst du, haben wir ja auch schön nachgeguckt.
Haben wir nämlich eben nachgeguckt und 30 Sekunden Kurzzeitgedächtnis liefere ich noch. Und
in deinem Alter ist das eine Leistung.
Das ist eine totale Leistung. Und wir haben wieder korrespondiert natürlich, wie wir das hin und wieder mal tun und uns ein Thema überlegt. Diesmal ist das auf deinem Mist gewachsen. Ja. Und ich sag trotzdem, was das für ein Thema ist. Und ich glaube, dann kannst du direkt einsteigen und dir sagen, oder sagen, was du dir dabei gedacht hast. Das Thema, was du vorgeschlagen hast, was ich übrigens super fand, ist Erinnerung.
Ja, und du hast vergessen, uns vorzustellen.
Ach so, ja, stimmt. Das ist ein Problem. Das hier ist der Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und...
Rudolf Lüthe.
Und der heißt?
Nah genug.
Ja, sauber, du weißt, wie dein eigenes...
Ja gut, ist. Aber ich meine, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du mich das sagen lässt. Ja, aber
läuft wie ein Länderspiel.
Souverän, ne?
Läuft
souverän,
wie ein Länderspiel, souverän, diese Aufnahme. Souverän. Also, und dass wir so beschwingt sind, hat auch damit zu tun, dass wir zum einen neues Equipment haben. Wir hoffen, dass sich das niederschlägt nach diesem Fiasko der letzten Reise, Aufnahmereise. Dass wir jetzt hier mit dem Material haben, wir haben hochgerüstet und nachgerüstet und wir
sitzen... Dann. Sieht auch sehr beeindruckend aus.
Genau, und wir sitzen plauschig, also wirklich in flauschigen Lehnsesseln in eurer Bleibe, weil
in
ihr uns
Potsdam.
In Potsdam, weil ihr uns gerade besucht. Und das heißt eben auch wieder mal ein neues Setting und auch, weil es eben in Persona ist, zu einer abendlichen Zeit nehmen wir jetzt auf, weil die Kinder...
Das ist sozusagen die erste Nachtveranstaltung, die wir...
Abendveranstaltung.
Abend, Nacht ist ein bisschen übertrieben.
Und jetzt zurück zum
sage
Thema
ich was, jetzt Erinnerung. Sage ich was über Erinnerung. Also ich habe es vorgeschlagen und ich bin im Nachhinein verwundert, dass ich erst in der 17. Folge auf die Idee gekommen bin, das vorzustellen, denn das ist eigentlich so eine Art Lebensthema von mir, wenn ich zurückdenke, womit ich mich als Philosoph beschäftigt habe, ist häufig historische Erfahrung ein wichtiges Thema gewesen und in meinem persönlichen Lebenskonzept spielen Strategien der Erinnerung eine große Rolle, auch praktisch, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel regelmäßig und seit, ich würde sagen, 55 Jahren Tagebuch führe.
Okay.
Und außerdem seit mindestens 30 Jahren noch ein zusätzliches Reisetagebuch. Und das hat alles damit zu tun, dass ich glaube, dass Erinnerung für mich als Individuum eine große Bedeutung hat bei der, früher sagte man romantisch, bei der Selbstfindung.
Mhm.
Heute könnte man sagen, bei der Herausbildung einer personalen Identität.
Mhm.
Dazu kann ich nachher noch was Theoretisches sagen, aber also meine wissenschaftlich-philosophische Beschäftigung mit dem Thema ist ein Ansatzpunkt und meine persönliche Verwobenheit mit erinnerter eigener Geschichte. Ich bin sozusagen in einem gewissen Sinne, das werde ich dann auch noch erläutern, vergangenheitsorientiert. Und insofern ist Erinnerung für mich ein ganz zentrales Konzept.
Ja, und ich bin ja auch so ein Ewiggestriger.
Ja, das kann man sagen.
Und insofern passt das wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, weil tatsächlich bei mir, und das deckt sich jetzt relativ gut, weil also ich bin jetzt nun wahrlich kein Erinnerungsexperte, aber tatsächlich habe ich eine Vergangenheit ja in Gießen und Gießen ist so, hatte dort immer einen Schwerpunkt in dem Bereich kulturelle Erinnerung,
also
wie kollektive Erinnerung, kulturelle Erinnerung funktioniert. insofern kenne ich mich da so auch ein bisschen aus und habe auch schon viele Arbeiten dazu gelesen. Also das ist das, was ich so inhaltlich sagen kann, inhaltlich wissenschaftlich. Also es gibt so ein Themenfeld der kollektiven oder kulturellen Erinnerung. Das könnte man so beschreiben oder umschreiben mit der Frage danach, wie Kulturen sich erinnern und so sozusagen über die Erinnerung sich konstituieren. Und und dann ist es natürlich persönlich, ist es für mich, ist das einfach ein super spannendes Thema, auch Erinnerung, weil ich mich gerne und viel und oft auf nostalgisch, melancholische Art und Weise an Früheres erinnere. Und dann ist es, und das ist, glaube ich, auch was, worüber, dass du natürlich auch, was dir sehr bekannt ist.
Ja,
und du
weißt, dass das wollte ich auch was zu sagen im Laufe dieses Podcasts.
Genau. Und
Als ich das vorschlug, war ich sehr unsicher, wie du darauf reagieren würdest. Aber als du dann eine gewisse Freude zeigtest, dachte ich, wahrscheinlich ist es für den Martin wirklich auch ein persönlich emotional besetztes Thema. Und jetzt werde ich, bevor ich hier anfange, so sehr theoretisch zu werden, noch etwas eher so spitztüngiges sagen. Ich finde ja, dass du eine gewisse Neigung zur Nostalgie hast. Mhm. Und Nostalgie ist eine bestimmte Variante der Erinnerungskultur. Mhm. Eben hast du selber gesagt, das ist bei dir auch verbunden mit Melancholie. Mhm. Sozusagen, ja, das würde ich gerne etwas besser verstehen. Also ist das vielleicht diese schönen Zeiten, also die Zeiten waren schön, die sind nicht mehr, so dieses. Und vielleicht damit verbunden, sie kommen auch nicht wieder, ist es das, dieses sozusagen Verlust der romantisch verklärten Jugend und frühen Erwachsenenzeit, hat es was damit zu tun?
Also, ja, also ich glaube, damit hat es definitiv was zu tun. Also ja, also das kommt natürlich bei mir auch immer so ein bisschen darauf an, womit man sich gerade befasst und so. Und und natürlich, glaube ich, ist es schon ein großer Aspekt des, in meinem Fall ja sehr langsamen Erwachsenwerdens, ist ja auch sozusagen...
Ich wusste gar nicht, dass das schon stattgefunden hat. Ja, tut mir leid. Nee, das tut mir leid, aber, ich streiche das.
Nee, das kannst du nicht streichen, that's on tape. Also du bist jetzt hier on record mit deinem schwachen Witz. Und das ist auch gut so.
Ja? Also damit die Leute wissen, was ich für einer bin.
Ja, und auch sozusagen, auf was für einem Level sich das hier humoristisch eingependelt hat. Ja? Nee, also das, dass ich, also dieses langsame Erwachsenwerden, das ist ja vermeintlich, also ich sag mal, ich würde behaupten, das hat halt stattgefunden. Das, was natürlich ein zentraler Aspekt davon ist, ist die Zunahme an Verantwortung,
ja, ne? Das
stimmt. Einfach an Verantwortung. Und jetzt in meinem Fall auch natürlich, also ist ja auch so ein bisschen, also ich habe auch so, man könnte so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht esoterisch gesprochen sagen, also so richtig gegen das Erwachsenwerden habe ich mich auch erfolgreich gewehrt, bis ich jetzt selber Kinder bekommen habe. Ja. Und das ist ja bei mir jetzt auch noch nicht so lange her. Und dann ist man aber auf einmal natürlich für die sowieso...
Schlagartig erwachsen.
Für die ist man das ja sowieso. Ne? Ja. Also dann gibt es halt auf meine Existenz auf einmal diese andere Perspektive. Und die ist ja dezidiert eine, die jetzt mich als nicht mehr Kind erkennt. Ne?
Oh ja,
also,
eindeutig.
Und das ist... und deshalb ist es... und damit kommt natürlich auch Verantwortung. Und allgemein sozusagen beruflich... Also in der Schulzeit, ich glaube, ich bin halt auch so ein Mensch, der das halt in dem Moment dann nicht immer so sehr zu schätzen weiß, ne, wie gut es einem eigentlich in dem Moment gerade geht. Also ich würde, glaube ich, als Jugendlicher auch immer sagen, hätte ich mich da live interviewt, hätte ich immer gesagt, boah, das ist aber gar nicht so easy, being Martin Lüthe, ne, ist gar nicht so easy. Aber so in der Retrospektive würde ich sagen, war schon ganz schön easy. So, ne?
Also es hat eine schwere Pubertät.
Ich hatte auch eine echt schwere Pubertät. Ne?
Auch für alle anderen war das schwer.
Für alle anderen, genau. Ja, und also in dem Sinne, glaube ich, es hat schon viel damit zu tun, dass man... Aber ich würde immer von mir sagen, aber das können wir ja vielleicht auch nachher weiß ich nicht, wie du das siehst, aber es ist bei mir schon so eine spielerisch-ironisch melancholische Version. Also es ist jetzt nicht so diese harte Melancholie. Nein. Und ich bin natürlich, also ich bin auch total glücklich immer im Jetzt. Also ich habe schon auch immer, ne, es ist jetzt nie so, dass ich denke, früher war für mich alles besser und da will ich wieder hin. Also das habe ich
aber nie. Aber es hat schon etwas von, also das sehe ich genauso, ne, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber es hat sozusagen eine Feier-Ära, Aura, ja? Also du feierst gewissermaßen nachträglich, was du so erlebt hast. Mhm. Und suchst deshalb auch gerne Orte auf, an denen Sachen passiert sind, die dir wichtig waren. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber es hat zum Beispiel auch mit sportlichen Höhepunkten zu tun.
Das kann man schon vertiefen. Und zwar fahre ich manchmal, wenn ich in Aachen bin, mit euch an Sportplätzen vorbei, auf denen ich Fußball gespielt habe, und verweise dann auf diese Orte mit den Worten: This is where the magic happened.
Ja.
Und das ist natürlich, das sind Erinnerungsorte im
engsten Sinne des Wortes. Und zwar als der kleine oder der heranwachsende Martin Lüthe seine großen Spiele abgeliefert hat.
Ja, und das waren unwichtige Spiele, aber sie wurden abgeliefert. Und wie?
Pass auf. Also ich glaube, das ist mir ja sehr sympathisch, diese Leichtigkeit, sich an vergangenen Erfolgen sozusagen zu berauschen und dabei gleichzeitig zu wissen, dass es doch relativ normale Geschehnisse waren. Es war ja nicht Bundesliga, nicht, sondern und diese Leichtigkeit habe ich nicht. Ich erinnere mich auch an gute und an schwierige Zeiten, aber wenn ich von Erinnerungen rede, hat das wenig Nostalgisches, auch nicht Nostalgisches im Sinne von ich feiere alles Mögliche, sondern es ist für mich gewissermaßen das Festhalten dessen, was ich bin. Also das, glaube ich, muss ich ein bisschen ausführen, weil das schon so ein bisschen...
Versteht keiner.
Ich habe befürchtet, dass du das so kommentieren würdest. Also dann sage ich es mal so. Ich habe ein bestimmtes Konzept von personaler Identität und das ist in der Philosophie unter dem Titel narrative Identität bekannt und kann man so beschreiben: Identität konstituiert sich im Erzählen des eigenen Lebens. Und solange man eine kohärente Ich-Erzählung durchführen kann, erklärt man damit, dass man eine mit sich selbst identische Person ist, obwohl man weiß, dass man ein anderer Mensch ist als derjenige, der man mit 16 war oder mit 26 oder mit 56 oder 66 und dass man Brüche erlebt hat oder jedenfalls Entwicklungsschritte gemacht hat, die eine Art Distanzierung zu früheren Formen des gleichen Ich vollzogen haben. Dennoch, ich kann erzählen, wie ich geworden bin. Und dieses Erzählen können, wie ich geworden bin, erfordert die Kultivierung dessen, was sich ereignet hat. Also ich betrachte mein Leben unter dem Gesichtspunkt: Ich sammle Ereignisse, ich sammle Erfahrungen und versuche, die mir präsent zu halten. Und da ich weiß, dass ich das nicht alles einfach so speichern kann, speichere ich das in Tagebüchern und auch in Reisetagebüchern und in anderen Aufzeichnungen. Also für mich ist das nicht sozusagen der freudige oder der leidvolle Rückblick auf das, was mir geschehen ist, sondern der Versuch, mir selber klar zu werden darüber, was es heißt, ich zu sein.
Chronik des Selbst.
Chronik des Selbst, ja. Also man könnte sagen, wenn ich sage, meine ich das, was in dieser Chronik stehen würde. Nicht, also man könnte ja zum Beispiel auf die Frage, wer bist du, seinen Pass vorzeigen, ja. Da stehen so ein paar Daten drauf. Oder man könnte versuchen, ein Psychogramm seiner selbst zu bilden. Das sind für mich nicht die Arten und Weisen, wie ich mein Ich verstehe. Mein Ich ist meine Geschichte. Mhm. Und deshalb ist Erinnerung so wichtig.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich mal so ein Moment, wo wir wissenschaftlich Auge auf Augenhöhe uns befinden, in dem, das sagt man nicht im Deutschen, im Englischen würde man sagen I seeing eye to eye, aber so im Sinne von da sind wir voll einer Meinung. Mhm. Und ich das ist tatsächlich auch etwas, von dem ich denke, dass dass ich als prozessuales im Prozess sich Erlebendes und dann aber sozusagen über die Erzählung sich erfahrbar währendes Selbst, so ungefähr. Als diese Narrativierungskomponente ist für mich auch total, da bin ich auch dabei. Und deshalb, und das ist glaube ich für mich auch, deshalb ist das für mich so ein spannender Teil, also meine eigene Vergangenheit für mich persönlich ist ein spannender Teil, weil diese Erfahrung oder die Möglichkeit der Erzählung von Erfahrungen bietet ja, also es ist ein Reservoir, bietet ein Reservoir an möglichen Erzählungen des Selbst. Und das führt ja auch dazu, dass man, je nachdem, was für Ereignisse man rekurriert, wie man die erzählt und sozusagen auch vielleicht jetzt nicht beim ersten Mal erzählt, sondern zum fünften Mal erzählt oder so, dass das auch automatisch sowas hat von der Möglichkeit auch einer Fiktion des Selbst oder sowas, ne? Eigentlich der Erschaffung des Selbst. Und da glaube ich, das ist ja auch, ich weiß da allerdings nicht zu viel drüber, aber ich weiß nicht, auch nicht, wie viel du darüber weißt, aber das ist ja, glaube ich, auch das, wo sich HirnforscherInnen und so bisher ziemlich einig sind, dass so dieses Erinnerung ist halt auch ein super schwieriges Ding.
Oh ja.
Also sozusagen dieses das war aber so, ist für Menschen super schwierig, sozusagen faktisch für sich selbst zu belegen. Also da spricht man, man erfährt wenig objektiv Faktisches in dem eigenen Leben, sondern man erfährt eben viel. Und wie man das dann abspeichert, wie man das sich dann auch wieder erklärt und wieder plausibel macht über sich selbst, das ist halt ein ganzer Prozess und deshalb ist Erinnerung ist ein tricky Ding.
So, ja, es ist halt, Erinnerung ist ein tricky Ding. Ne? Das würde ich auch sagen. Man kann es vielleicht auch so sagen, man ertappt sich ja dabei, dass man, wenn man über seine eigene Geschichte mal was erzählt, weil man befragt wird, wie war das denn damals, als du dort, da und dort warst oder dieses oder jenes passiert ist, dass man das nicht immer auf die gleiche Weise erzählt. Mhm. Und dann ist die Frage, ist das einfach nur eine reine Rhetorik, dass man mal ein bisschen was anderes sagen will, oder bedeutet das auch einen veränderten Blick? Mhm. Und ich glaube, Letzteres ist zumindest nicht auszuschließen. Und das heißt, man, als ich eben sagte, man kann eine kohärente Geschichte erzählen, müsste man vielleicht sagen, man kann vielleicht kohärente Geschichten
erzählen.
Man kann Verschiedenes, man kann verschiedene Wege durch das Leben beschreiben, aber dennoch führt das nicht zu einer Zerstörung dieses Ich-Erlebnisses, weil es erlebbar ist als Varianten, erlaubbare interpretatorische Varianten eines identischen Prozesses. So, wenn ich mal so ein bisschen in sehr, sehr gefährliche Metaphern einsteigen darf. Es gibt, glaube ich, zufällig bin ich damit jetzt wieder konfrontiert gewesen, weil wir in Südfrankreich waren, ein Dutzend sogenannte Jakobswege. Mhm. Ja? Aber sie führen alle irgendwie trichterförmig dann auf das Ziel zu. Und so ähnlich ist das mit den Erzählungen. Die variieren ein bisschen, aber sie hängen eng zusammen. Und auch in dieser Variabilität ist Identität nicht zerstört.
Also bist du kein Deleuzianer, der denkt, das ist alles unorganisiert. Die haben ja so, also Deleuze und Guattari haben ja dieses Buch geschrieben, und da gibt es ja diese Idee des Rhizoms, also so von Vernestelung und Verästelung, die aber eben nicht so teleologisch ist, also nicht auf ein Ziel hinausführt oder so, sondern es bei der Verästelung bleibt. Und das fängt ja mit so einem komischen, also dieses eine Buch, ich weiß nicht, ob es 1000 Plateaus ist oder was, das Philosophie, eines fängt auf jeden Fall mit, ich glaube es ist 1000 Plateaus, fängt dann an mit diesem Postulat, dass sie zu zweit das geschrieben haben, und dann sagen die, wir sind viele einer Stelle, so ja, um zu sagen, also schon, es ist so, und das ist aber noch so ein bisschen so eine radikalere Version. Ich glaube, diese radikal poststrukturalistische Version, die ist ja auch so ein bisschen, also ist, glaube ich, so ein bisschen, weiß ich nicht, wer daran noch glaubt, aber
da, bei den,
ich habe da aber nie geglaubt. Du hast noch nie dran geglaubt. Aber die haben ja diese Idee des Rhizoms, und das führt dann, also sozusagen, da bleibt das alles immer offen.
Sozusagen. Es gibt sozusagen keine Identität, nicht? Aber ich habe da immer eine Paradoxie drin gesehen, nämlich, wer soll denn derjenige sein, der ich sagt, wenn es dieses gar nicht gibt, nicht? Dann wüsste man ja gar nicht, dass man die gleiche Person erzählt. Dann könnte man aber auch nicht sagen, da wären verschiedene Personen erzählt, denn der gleiche erzählt ja. Also ich habe es nie verstanden.
Genau,
ich habe es nie verstanden und wahrscheinlich, es erinnert mich ein bisschen was an einen seinerzeit berühmten Roman eines italienischen Autors mit dem Namen Luigi Pirandello. Da geht es um Identität, eine Personalidentität, und der Roman heißt Einer, Keiner, 100.000. Mhm. Also bin ich einer, bin ich keiner oder bin ich, wie Deleuze und so weiter, 100.000? Nein, ich glaube nicht, wir sind 100.000, es gibt nur mehr als zwei kohärente Geschichten, die wir über uns erzählen können. Aber wir bleiben als prozessuale Ichs erhalten. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Aber wir wollten ja nicht über Identität reden, sondern über Erinnerung.
Genau.
Ja, und was ich betonen will, ist, für mich ist das nicht so wie bei dir mit Nostalgie verbunden. Mhm. Nicht? Also ich... für mich ist es wirklich das Bedürfnis zu wissen, wer ich bin, und das erfahre ich, indem ich mich vergewissere, was ich so gemacht habe und was mir geschehen ist, und dann versuche ich nicht, mir zu erklären, warum ich heute so bin, aus dem, was ich erlebt habe. Es geht nicht um
Selbstfindung
im Sinne von psychologischer Erkundung der
eigenen. Was ja aber auch gemacht wird. Also es ist ja sozusagen therapeutische Praxis, ist ja auch genau das. Also
ja, aber darum geht es mir bei der Erinnerungskultur nicht, sondern es geht mir einfach darum, wie ich eben sagte, zu sammeln, was in meinem Leben wichtig gewesen ist. Das sind Ereignisse, aber auch Personen, und es sind Handlungen, die ich selber vollzogen habe, und Geschehnisse, also Widerfahrnisse, die einen Einfluss auf mich genommen haben. Und dazu braucht man Melancholie. Dazu braucht man Erinnerung ohne Melancholie.
Ja, okay. Keine Melancholie. Aber manchmal, okay, jetzt kann ich, weil du, wir wissen ja, wie mein, also du hast ja schon längst etabliert, was du mich, für was für einen Typen du mich hältst. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, also okay, ich weiß nicht genau, deine Schwester zum Beispiel, die schreibt ja Lyrik, und die hat ja auch, ist das Erinnerung schwarz-weiß, so heißt das sogar, oder?
Fotos schwarz-weiß?
Nee,
Landschaften.
Landschaften schwarz-weiß. Aber das ist ja, finde ich so, das ist ja Lyrik, die sozusagen Erinnerungslyrik könnte
man
das
nennen. Ja, also dieser Band ist jedenfalls.
Ja, dieser Band. Und ich finde fantastisch. Und auch deshalb, also gut, für mich ist das natürlich so, also kauf das Buch von meiner Tante. aber also das ist wirklich, finde ich toll. Und für mich natürlich irgendwie interessant, weil teilweise, also wenn so die Orte ihrer Jugend beschrieben, also ja, es sind verschiedene, manchen warst du auch nicht, zumindest meines Wissens nach, aber sozusagen, es geht ja auch so um Nachkriegsdeutschland, also ja, da, so ein, also da sind
da war schon.
Da warst du schon, genau. Nachkriegsdeutschland, also so, also Lyrik über das dörfliche Nachkriegsdeutschland, ja, so ein bisschen, das finde ich super imposant und für mich, glaube ich, ist es, okay, das ist meine Tante und so und ich finde es auch einfach tolle Gedichte so, aber es ist auch so, dass ich dann, ich kenne das, das bringt nochmal so eine andere Perspektive auf Erzählungen, die ich von dir auch kenne,
ah, ja,
weil du uns ja auch schon aus deiner Kindheit erzählt hast und ich fand, wenn du davon erzählst oder erzählt hast und kommst so in Fahrt, dann habe ich schon so das Gefühl, ach ja, es ist jetzt nicht so unähnlich der Art und Weise, wie ich von meiner Jugend erzählen würde. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Nein.
Also es ist natürlich, du würdest sagen, da ist überhaupt kein Stück Melancholie drin oder so in diesen Erzählungen. Weil ich habe schon so das Gefühl, also sind auch ein paar super lustige Geschichten, die du so aus deiner Jugend erzählst, aber ich finde auch so, also vielleicht ist das der Nostalgiker in mir, dass ich dann so immer direkt denke, oh, wenn der Papa so von seiner Kindheit erzählt, auf dem Dorf und so, dann ist das für mich so, boah, da wäre ich auch gern dabei gewesen,
so,
weißt du, was ich meine?
Ja,
aber,
ja.
Aber das, vielleicht denke ich dann so, auch dass das ist, was du vermitteln willst. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, weil ich so nostalgisch bin, dass ich dann auch noch da gerne dabei gewesen wäre.
Das könnte sein. Also ich erinnere, also nach meiner Erinnerung, jetzt sieht man schon wieder, wie kompliziert Erinnerung ist. Nach meiner Erinnerung ist es so, dass ich eigentlich lustige Geschichten hauptsächlich über mein Erwachsenenleben erzähle.
Ach so, nee, also ich finde die Geschichte mit dem Speer super.
Ach so, mit dem Speer. Holzspeer.
Ja, gut. Und auch die Geschichte mit dem Brand.
Ach so,
also, gibt es schon ein paar gute Geschichten.
Gut, das stimmt. Gut, das war mir jetzt gar nicht so präsent, aber du hast recht. Also ja, gut, ich schleudere ein Holzspeer und mein Freund...
wurde im Auge getroffen.
Ja, wartet in aller Ruhe ab, wie ihn der Speer oberhalb des Auges trifft und dann läuft er laut schreiend... Ich bin blind, einen sehr eng gewundenen Feldweg entlang und macht keinen einzigen Fehltritt.
Das ist eine super Geschichte.
Ja, ja, gut. Also, das stimmt. Aber tatsächlich ist diese Kindheit für mich also nicht nur faktisch, sondern auch von der Erlebnisqualität her weit weg. Während andere Geschichten, die ich erzählt habe und auch heute noch gelegentlich erzähle, mir sehr viel näher sind. Auch von der Erlebnisqualität. Nee, ich wollte eigentlich nicht, also das, glaube ich, kann ich korrigieren, sozusagen dieser leicht melancholische Grundton, den man oft hat, wenn man von seiner Kindheit erzählt, ach, was war das doch irgendwie schon schön. Nee, den habe ich eigentlich nicht. Den habe ich nicht, sondern ja, da gibt es so ein paar lustige Anekdoten, aber insgesamt habe ich die Kindheit nicht als etwas erlebt, an das ich mich so sehr, sehr gerne erinnere. Und insofern... Auch das, was ich als Erwachsener erlebt habe, und da sind ja auch sehr erfreuliche und auch lustige Sachen dabei und insgesamt vieles, was ich als sehr angenehm und positiv erlebt habe. Aber es ist nicht so, dass ich das gewissermaßen im Geiste der Nostalgie erinnere, sondern mehr als ein Teil von mir. Mhm. Ich habe als Jugendlicher ein Erinnerungsbuch gelesen von Karl Zuckmeier, als wär's ein Stück von mir. Ja, hieß der Titel. Und das ist ein bisschen übertrieben, pathetisch, aber gemeint ist etwas Ähnliches. Das, was mir geschehen ist, woran ich mich erinnern möchte und was ich auch erinnere, das betrachte ich als ein Mosaikstein in dem Bild, das ich von mir selber habe.
Ja.
Das ist der Punkt. Aber
es wäre dann auch interessant, was man so vergisst, ne?
Ja, gut, dass ne? Gut, dass Sie drauf kommen, Herr Kollege. Ja. Ich wollte das ansprechen.
Ja, dann
glaubt mir es oder glaubt mir es nicht?
Doch, ich glaube es nicht.
Etwas sozusagen dogmatisch gesagt, zur Kultur der Erinnerung gehört notwendig auch das richtige Vergessen. Und das finde ich ist schwer zu erlernen. Denn es ist halt so, dass man nicht darüber verfügen kann, wie sehr einen Dinge positiv oder negativ emotional berühren. Und ich denke, es ist wahr, dass je größer die positive oder negative emotionale Komponente bei einer Erfahrung ist, umso leichter und umso intensiver prägt einen diese Erfahrung. Und da man deshalb Gefahr läuft, sozusagen an bestimmten Ereignissen festzukleben, weil die eben so emotional besetzt waren, muss man eigens lernen, denen sozusagen ein angemessenes Gewicht zu geben. Dazu ist Urteilskraft notwendig. Und das ist ganz schwer zu lernen. Und da brauchen manche Leute auch, glaube ich, wirklich therapeutische Hilfe. Und insofern meine ich, ja, man muss lernen, zum Beispiel nicht die Vergangenheit zu verklären, weil man da glaubt, man habe da wunderbare Zeiten und große Erfolge erlebt und vergisst dann die Gegenwart und die Zukunft, weil man sich darin sonnt. Nicht? Oder umgekehrt, man hat Furchtbares erlebt und kommt nicht mehr davon los und verbaut sich deshalb die Zukunft. Und so. Also die Erinnerung darf kein Selbstzweck sein, so könnte ich sagen.
Ja. Nee, also dazu würde ich auch direkt sagen, also ich habe es gibt ja diesen einen Roman von John Updike hier, also es gibt viele Romane von John Updike, aber den ich jetzt meine, ist dieser mit dem Rebel Run, ne? Also und das ist ja, also jetzt kann man über Updike, aber das jetzt, über den kann man auch viel Schlechtes denken, auch zu Recht und so, aber das ist ja, das fängt an mit dieser, das ist ja auch eine berühmte Szene so in der westamerikanischen Nachkriegsliteratur, wo so ein Typ, der, sag ich mal, seine Jugend auch schon hinter sich hat.
In den 30ern,
glaube ich, im ersten Roman, ne? So Kids beim Basketballspielen sieht und weil er eben in der Highschool so ein absoluter Basketballstar war, dann da nochmal mit denen spielt und es dann halt nicht so lassen kann, die halt sozusagen vorzuführen und ist dann so völlig euphorisiert von seiner eigenen noch bestehenden Leistungsfähigkeit. Und das ist, also finde ich, ein schönes Tor, so da in der Form von Nostalgie, die mir uns dann auch fremd ist. Ne? Also es ist halt nicht so, dass ich so denke, ja, damals, als die Knie noch rund liefen, mehr oder weniger, da Hackespitze, tralala, da lief's aber und so gar nicht. Also das wäre mir auch wirklich, das wäre mir erstens hochnotpeinlich, mich so zu verhalten, aber es wäre auch sozusagen für mich symbolisch total falsch. Das habe ich nicht. Also diese Art von an meiner Vergangenheit hängen, habe ich nicht. Und das ist auch oft, also das ist, finde ich, auch so ein tragischer Typus so in der amerikanischen Gegenwartskultur ist ja auch so dieser, das nennt man so ein Has-Been, ne? Jemand, der halt
ein Has-Been, der mal jemand war
so. Und das sind ja oft so Leute, sind oft so im US-Kontext ist das halt oft so, dass das dann halt, gerade bei Männern sind das dann halt die Sportstars ihrer Highschools, ne? Oder dann halt vielleicht noch im College und dann hört es aber auf so und dann und dann hat man da natürlich auch, gut, das ist jetzt eine eigene Vorlesung, so, dann hat man da vielleicht sein ganzes Leben drauf hingearbeitet und so, und dann wird das nichts und dann ist alles, was danach kommt, im Vergleich zu diesen Sternstunden, ne, der eigenen frühen Existenz, ist dann nichts mehr. So ist das bei mir überhaupt nicht.
Ja, das ist wichtig zu hören.
Ja, so ist das bei mir überhaupt nicht. Weil erstens, du hast es schon so recht gesagt, diese Sternstunden, das ist ja sehr, also so würde man sie nicht nennen wollen, ne? Also, aber, und außerdem ist es halt einfach so, dass ich, ich hatte dann eine gute Zeit und ich so, also meine Freunde von damals und so, da haben wir natürlich schon auch dieses, dann redet man halt auch viel über früher und so. Aber, also es ist jetzt wirklich bei mir nicht so, dass ich denke, ja, meine besten Jahre liegen hinter mir oder so, keineswegs, ne? Und das, Das mag eine Täuschung sein oder so, aber das ist nicht der Hauptmotor für meine Art, also Erinnerungen auch zu erzählen.
Nee, deshalb habe ich ja eben gesagt, also ich bewundere deine Fähigkeit, sozusagen ohne diese Art von Verlustschmerz zu feiern, wie das damals war, sozusagen. Ja. Und das hat ja auch bei dir sehr oft so eine soziale Komponente, weil du dich dann deine Freunde erinnerst und das dann oft in Gesellschaft mit deinen Freunden besonders zelebrierst. Als du da gerade die Geschichte von dem ersten Band dieser Tetralogie, nicht? Das ist, glaube ich, eine vier.
Ja, es gibt vier Bänder und dann gibt es, glaube ich, noch die Kurzgeschichte, die das abschließt.
Ja, der habe ich auch. Ich habe es nicht ganz gelesen. Ja. Ich glaube, den ersten Band habe ich auf jeden Fall ganz durchgelesen und fand den interessant und auch wirklich eine tolle Eingangsidee. Mich erinnerte das aber, als du das referiertest, dass du von einem Jahr oder vielleicht auch anderthalb Jahren, da war der Jonathan, der ja jetzt vier ist, also war wahrscheinlich, also ist schon länger, so fast drei Jahre her oder ungefähr, da hast du uns öfter mal vorgespielt, Glory Days.
Ja, genau. Ja,
das ist doch auch sowas, oder?
Genau, da geht es auch darum. Genau.
Das ist doch auch so, wie man da als Schüler sich super
fühlt. Ja, der Bruce, genau, also die Stimme in dem Song sozusagen, also diese Bruce, das ist ja immer Bruce Springsteen, ist ja so eine Form von authentischer New Jersey Dude, Bruce Springsteen Rock, ne? Der beschreibt eben, also in der ersten Strophe beschreibt er einen Typ, den er in einer Bar trifft, irgendwo in Jersey wahrscheinlich, und an den er sich erinnert, weil der damals halt so einen guten Fastball geworfen hat, also so im Baseball besonders toll war. Und dann geht er mit dem nochmal rein, der eine ist auf dem Weg raus, er ist auf dem Weg rein, dann sagt er aber, hey, dann gehe ich auch nochmal auf ein Bierchen mit, und dann redet er nur über früher. Und darüber, also der Song ist, da geht's um Nostalgie, ne? Der Glory, der ist eben.
Glory, der.
Ne? Und es ist aber interessant, also gut, jetzt, aber, weil ich finde, also was den Jonathan ja daran gekickt hat, der hat das ja überhaupt nicht verstanden, aber es hat halt einen super Groove, ne? Also die Rhythmikalität des Songs und der Gitarrenriff ist halt Hammer. Also Glory, der ist halt ein super Song. Aber ist halt schon auch interessant, wenn man zuhört, weil das ist ein Song über Melancholik.
Ja. Also deshalb meinte ich, also das ist auch so ein Punkt, wo man, glaube ich, deine und auch meine Sicht auf die eigene Vergangenheit von abgrenzen muss.
Total, ne?
Es geht nicht darum zu sagen, was waren wir damals für tolle Typen und schade, dass das vorbei ist, oder Glory Days, eigentlich lebe ich noch immer in diesen Zeiten, nur die anderen begreifen es nicht. Das ist es nicht. Bei dir ist es mehr sozusagen, also so würde ich das deuten, eine Art Feier des eigenen Lebens. Und das hängt sich an bestimmten Erfahrungen auf, von denen ich viele aus deiner Jugend und deiner frühen Erwachsenenzeit erinnere. Und bei mir ist es eben dieses nicht festhalten wollen, aber doch immer Neues hinzufügen wollen zu dem Mosaik, das ich mein Leben nennen möchte. Also ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, eine Autobiografie zu schreiben, schon allein deshalb, weil kein Mensch sie lesen würde, nicht? Aber dennoch tue ich das ja in gewisser Weise, indem ich Tagebuch führe. Nicht? Nur ein Tagebuch ist natürlich weit weniger auswählend. Nicht? Wollte aber noch etwas über die Gefahr des falschen Erinnerns sagen. Ich glaube, es gibt eine große Versuchung, Verletzungen oder Enttäuschungen, die man erlebt hat, sozusagen vor sich herzutragen und sich immer wieder an die zu erinnern, weil das einem auch die Entschuldigung dafür gibt, dass man im Leben nicht so richtig vorankommt. Mache ich mich klar? Also
dass Leute ein Trauma benutzen, oder sozusagen, okay.
Ne? Und das nenne ich eben auch eine falsche Erinnerung. Also das meinte ich, als ich sagte, man muss das eigens erlernen, auch Ereignisse und Personen, die im Leben eine Rolle gespielt haben und die sozusagen emotional besetzt waren, sehr heftig besetzt waren, sozusagen durch die historische Urteilskraft richtig einzuordnen, sodass man nicht das Gefühl hat, weil und mich das damals so bewegt hat, ist das auch die angemessene Einschätzung der Bedeutung. Also ich glaube, folgender Irrtum muss zurückgewiesen werden. Etwas, was einem im Geschehen emotional besonders betrifft und besonders positiv oder negativ erregt, hat nicht deshalb automatisch auch eine große objektive Bedeutung.
Ja, ja, gut, aber das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Also
das ist schwierig, aber also das ist für da, mich also ist die Kunst.
Ja, ist eine Kunst, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch was, dann, also da gibt es ja dann auch Unterschiede. Also Traumata prägen halt, ne, und haben auch dich geprägt und haben, und das, manche können das sicherlich dann verlernen oder sowas oder sich dann nochmal mit Hilfe der Urteilskraft davon distanzieren, aber ich glaube, das hat viel mit Konstitution zu tun und es gibt eben auch Leute, das darf man nicht vergessen, nicht jeder ist, also es gibt halt Leute, die vieles eben, also wo Erfahrung ganz viel sozusagen auch Erfühlung ist, also die halt viel mehr emotional, also es gibt ja diese Prägungen, von denen du jetzt sprichst, die sind ja oft ganz, ganz stark emotionaler Natur und dann, ja, dann ist sozusagen die Funktion der Urteilskraft ist eben das emotionale Programm mit Hilfe der Rationalität zu überschreiben.
Ja, ne? So kann man sagen. Oder einsortieren.
Ja, einsortieren, aber das ist eben super schwierig, je nachdem, ne, wie die Register sind. Also da würde ich jetzt nicht sagen, also das ist vielleicht ein Teil, das ist eher wahrscheinlich philosophisch sozusagen dann im Bereich der Lebenskunst irgendwie anzusiedeln oder so. Ja, also dazu kann ich nicht sagen. Ich finde es immer, weil das führt natürlich so ein bisschen im korruptesten Fall führt das zu so einer Art Trauma-Relativierung durch Äußere. Also so im Sinne von, na, da musst du halt nochmal neu lernen, das zu beurteilen. Ja, aber je nachdem, was einem widerfahren ist, kannst du das halt dann nicht. Ne? Also das ist halt je nachdem echt viel verlangt. Und und deshalb, da wäre ich halt immer, da würde ich nur sagen, das sind aber philosophische Meinungen, da muss ich ja auch nicht so zu viel sagen, aber da würde ich mich immer von distanzieren, einfach, weil ich so, ich.
Ja, genau, also ich finde auch den Dissens hier wichtig. Ja. Sich, ne? Ja. Also ich sage nicht, dass ich diese Urteilskraft besitze. Mhm. Ich sage, ich bemühe mich, im Laufe von längeren Nachdenken und sich erinnern an bestimmte Ereignisse, denen einen, wie man sagen müsste, angemessen Platz in der Erinnerung zu geben, sodass sie nicht gewissermaßen wie Spitzen daraus hervorheben, sondern nur wie Hügelchen. Denn in the long run haben sie dann doch nicht so viel bewirkt, wie es bei der emotionalen Wucht, mit der sie einen getroffen haben, erscheinen mag. Also das ist meine Vermutung. Du bist da skeptisch. Du glaubst also, Menschen könnten oder würden in aller Regel es nicht leicht schaffen können.
Nee, das sage ich eben nicht, weil ich kein Philosoph bin. Würde ich das nicht sagen, sondern würde eher sagen, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ah. Ich glaube, dass Menschen da so unterschiedlich sind, ne, weil manche Leute ganz, ganz stark eben zum Beispiel empfindsam sind. Ne? Ah, ja. Also dann ist die Wucht vielleicht der Prägung auch eine andere.
Das kann sein.
Ne? Und so weiter und so fort. Also deshalb würde ich sagen,
das stimmt.
Ne, das kommt stimmt, so ein bisschen darauf an. Also ich erlebe das immer wieder. Ich habe halt Leute im Freundeskreis auch, die reden sozusagen über die intimsten und für mich emotional besetztesten Probleme, die man so haben kann, auf so einer relativ abgeklärten, rationalen Ebene und versuchen, die immer sozusagen qua Verständnis zu durchdringen. Das ist aber für viele Leute dann gar nicht der Modus, weil manches sich ja auch nicht so ohne weiteres übersetzen lässt. Manchmal ist man halt einfach verletzt und dann kann man das auch rational nicht immer verstehen, sondern ist man das. Also verstehst du,
weißt du, was ich meine? Ja, doch, das verstehe ich
sehr gut. Und dann, deshalb, das sind ja nicht zwei ganz, das sind nicht unmittelbar kompatible Systeme.
Ja.
Und deshalb weiß ich nicht, ob das dann die Urteilskraft ist oder ob es manchmal tatsächlich sowas ist, wie das halt Schmerz dann irgendwann vielleicht einfach im Laufe der Zeit weniger wird und dass dann vielleicht auch sagen kann, ich sortiere das jetzt halt anders ein. Oder dass man sogar, dass vielleicht sogar ein guter Move ist, zu sagen, ja, das hat mich eben sehr geprägt.
Ja.
Und deshalb werde ich mich daran immer erinnern. Und deshalb bin ich jetzt so. Aber aus dieser Version, ne, des Erzählens meiner selbst, wo diese Prägung eine wichtige Rolle spielt, mache ich jetzt das Beste oder so. Also,
ja,
ne, also
ja, für mich, um glücklich zu sein. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich. Also ich finde das auch sehr klug. Ich glaube, es hat wirklich zu tun mit unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen. Und da würde ich sagen, für mich gilt, was ich auch gelegentlich über mich selber sage, ich sei ein Mensch der Halbdistanz. Mhm. Also
und auch zu dir selbst?
Oder? Auch, ja, in gewisser Weise. Also es gelingt mir nicht leicht, aber doch mit gewissen Anstrengungen auch Sachen, die mich sehr bewegt haben, zu kontrollieren. Mhm. Ja? Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass mich eben wegen der Halbdistanz Ereignisse und Personen nicht mit der gleichen Wucht treffen, wie sie wahrscheinlich zum Beispiel dich treffen. Mhm. Ja?
Aber es ist ja, oder das kann ja auch schon ein Effekt sein. Also du hast ja auch ein gewisses Elternhaus gehabt und vielleicht hat diese, ja, ist schon diese, dass du ein Mensch der Halbdistanz bist, ist vielleicht schon ein Effekt frühkindlicher Prägung.
Das kann sein.
Ne,
das
ohne jetzt hier klug, zu küchenpsychologisch sein, ja, zu wollen, aber ne, ja, verstehst du? Also das
kann ja, ja, man auch, brauchte sozusagen die Halbdistanz, als, um es auszuhalten.
Genau, als Coping-Mechanismus.
Ja.
Ne?
Ja, ja, noch ein Punkt, ja, sollten wir ansprechen, weil wir die ganze Zeit nur über individuelle, genau, Erinnerungen gesprochen,
genau,
haben.
Genau, das
war. Dann sind wir ja beide Geisteswissenschaftler.
Korrekt,
und, ne, also, was hältst du denn von folgender These? Auch soziale Identitäten, wie zum Beispiel die Identitäten von Nationen oder Gruppen oder weiß ich was, Städten, mhm, werden weitestgehend über gemeinsame Erinnerungen konstituiert.
Ja.
Glaubst du, dass das richtig ist?
Ich glaube, dass da was dran ist. Also Erinnerung auf jeden Fall als ein Faktor. Also sozusagen, es gibt diesen, ich hab das auch schon mal gesagt, diese Idee der Imagined Communities,
nein,
von Anderson. Ich glaube, in einem anderen Podcast, also in einer anderen Episode habe ich das schon mal angesprochen. Also, dass man eben, Nationen sind eben imaginierte Gemeinschaften, also
ne?
Habe ich schon mal gesagt. Ne? Und ja, und das funktioniert über so ein gemeinsames Erleben des Jetzt. Ne? Da ist dann super wichtig so, also Tageszeitungen, Nachrichten und so, der macht so ein Argument über the printing press, ne, dass das total wichtig ist für Nationalbewusstsein, dass im Prinzip alle Leute auch so medial in der gleichen Zeit leben und so eine ähnliche Erfahrungswelt haben. Aber da hängt natürlich mittlerweile, das ist natürlich klar, super wichtig, gemeinsame Erinnerungen und so, ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und ich finde so in der deutschen Geschichte ist es ja, drängt es sich ja geradezu auf. Also ich finde in der deutschen Geschichte, dass gerade so in so der Meistererzählung der deutschen Geschichte ist das ja mit dieser Zäsur des Holocaust, ja, des Zweiten Weltkriegs, ne? Ist ja dann so ein bisschen, wie erinnert man dann überhaupt an diese Geschichte? Und dann gibt es ja, also das finde ich ja geradezu, ja gut, wir wollen nicht immer über Fußball reden, aber es ist ja dann doch, ja, interessant, doch, dass dann eben das berühmte Wunder von Bern ist, ne? Ja. Dass das so in der kollektiven Erinnerung, ja, dann so dieser Moment ist eben, wo dann ne, diese Nation zum ersten Mal sich auf eine andere Art und Weise wieder ihrer bewusst wurde. Ne?
Ja,
und
so. Vielleicht ist deshalb Fußball auch so ein
so Nationalsport. Ja, ich glaube, weil man also so Sachen auch erinnert, auch kollektiv erinnert, spielt das sicherlich eine Rolle. Aber ja, genau, also ich glaube, und deshalb gibt es ja auch, ist ja gerade eine, gibt es ja diese heißen Debatten und auch tatsächlich natürlich diese kleinen Kämpfe und tatsächliche Proteste und Demonstrationen gegen die Erinnerungskultur gewisser Nationen. In den USA ist das ja sehr prominent gerade. Also wie geht man mit der Erinnerung an die Südstaaten um?
Ja, ja, ja.
An,
ja,
die Sezession und den Bürgerkrieg,
ja,
und so.
Ja.
Und da ist ja gerade unheimlich viel im Flux, weil den Leuten eben klar ist, das sind Symbole kollektiver Erinnerung. Da soll die Nation konstituiert werden über Bürgerkriegshelden, die aber für die Sklaverei einstanden. Das sagt eben viel aus über uns als Nation und deshalb müssen die Dinger weg und wir müssen uns anders erinnern.
Ja.
Oder es gibt's dann auch über Columbus Day, Thanksgiving und so, dass man so diese diese Helden einer weißen, europäisierten Geschichte feiert und aber dann immer so vergisst, was man da noch so vielleicht auch erinnern sollte. Ne?
Ja, also das ist ja auch ein interessanter Punkt, nicht? Es knüpft ja an das an, was wir über das Vergessen gesagt haben.
Genau.
Es gibt ja auch dieses absichtliche Vergessen.
Total, ja.
Und das ist, glaube ich, sowohl bei individuellen Geschichten als auch bei kollektiven Geschichten auch ein wichtiger Punkt.
Total.
Sozusagen eine Art Selbstmanipulation auf individueller und sozialer Ebene kann stattfinden und findet statt.
Mhm.
Und das Interessante ist, wie gut das funktioniert,
mhm.
wie gut das über lange Zeiten funktioniert,
mhm.
bis dann durch irgendwelche kulturellen Veränderungen sich diese Meistererzählung nicht mehr ohne Widerspruch durchsetzen lässt.
Mhm.
Also wir erleben in Deutschland ja im Augenblick, glaube ich, sowas wie eine Art Neujustierung unserer Nationalgeschichte unter dem Gesichtspunkt des Kolonialismus.
Mhm, genau.
Also ganz offen gesprochen habe ich immer wie selbstverständlich gedacht, also die Deutschen, ja, die waren also als Kolonialmacht eigentlich bedeutungslos, ja, ja, kaum Kolonien, da wird also nicht viel auch passiert sein. Und jetzt erst wird mir klar, wie viel passiert ist in Südwestafrika. Ich habe auch immer gedacht, da sieht man, wie solche Erzählungen einen prägen, auch wenn man nicht total dumm ist, dass allein die Tatsache, dass es in Namibia noch Orte gibt, die deutsche Namen haben, doch ein Hinweis darauf sein könnte, dass es gar nicht als so schlimm erlebt worden ist.
Mhm.
Nicht? Also, aber zu solchen Einschätzungen kommt man, weil es Erzählungen gibt, die beinhalten, ja, erstens waren die Deutschen ja eigentlich kaum mal aktiv in der Kolonialpolitik. Und zweitens, da wo sie aktiv waren, waren sie gut gelitten von den unterdrückten Völkern. Das habe ich durchaus also das war so mein Blick. Und das ändert sich jetzt und das ändert sich nicht nur bei mir. Und das führt auch zu so einer gewissen Unruhe, nicht? Und das wird dann zusammengeblendet mit, ja, jetzt haben wir uns ja jahrzehntelang immer an den Holocaust erinnern müssen. Und jetzt, wo das jetzt, diese Sache jetzt mal etabliert ist, jetzt kommen die ganzen linken Vögel und sagen, jetzt müsst ihr aber auch noch an eure Kolonialgeschichte rein. Und dann ist die nächste Frage, und was kommt dann? Nicht? Immer wollen sie uns nur unseren schönen Blick auf unsere Vergangenheit verderben.
Naja, die Geschichte der Geschlechterdiskriminierung
käme dann
käme jetzt auch mal bald.
Ja gut, aber das wäre dann nicht so sehr eine Nationalgeschichte. Ne?
Also, nee, aber
das wäre eine Globalgeschichte.
Ja, ist eine Globalgeschichte, wird aber ja auch national erzählt.
Ja, also, das ist richtig.
Also Wahlrecht ist ja, dadurch, dass es sozusagen Frauenwahlrecht ist, ja, ne, ist ja so, ist ja der Klassiker dann immer, dass man das damit dann abhakt in der Geschichte.
Also, ja.
Und sowas ist ja zum Beispiel, der ist ja von Nation zu Nation unterschiedlich.
Richtig.
Wann die Frauen
das waren.
Ist auch, können alle mal nachgucken, wann das so war. Fällt man nämlich gerne mal rückwärts vom Stuhl.
Ja, ich bin zum ersten Mal in dieser Frage rückwärts vom Stuhl gefallen, als ich merkte, dass man bis 1958, glaube ich, als Ehefrau die Unterschrift seines Ehemanns brauchte, wenn man arbeiten gehen wollte.
So, genau, so
ja?
Sachen.
So Sachen sind. Nee, aber das Ganze ist ja nur ein Beispiel dafür, dass es nicht nur, wie wir eben, glaube ich, richtig gesagt haben, wichtig ist, auch das Vergessen zu lernen.
Ja.
Es ist aber auch wichtig, das Vergessen selbstkritisch.
Total, genau. Na, kulturelle Amnesie kann halt strategisch sein.
Ja, und auch personale
Amnesie
strategisch sein und führt, wie man sieht, sowohl bei Individuen als auch bei Nationen nie zu etwas Gutem.
Ja, also zumindest zu einer gewissen Version, der bestmöglichsten Version des Selbstbilds.
Ne, ja, genau. Und dieses Streben gibt es ja. Also und, das ist ja bei Individuen und bei Nationen so, nicht?
Genau.
Ja. Du wolltest aber sagen.
Nee, ich wollte, also, und deshalb finde ich das auch immer interessant, also es ist ja so, als Amerikanist, ne, dann hast du es ja immer so, dann klopft man sich dann manchmal auf die Schulter, so insgeheim, als deutscher Amerikanist, wenn man so denkt, ja, dann machen wir schon besser mit der Erinnerung an den Holocaust. So dieses, das findet ja dann auch noch statt, so zwischen den Nationen, ne? Aha. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, das ist ja so eine verführerische Dimension und dann, also eine verführerische Ebene, weil man denkt, ah, da kommen wir aber ganz gut weg. Ja, und es ist natürlich schon für die USA besonders offen, also es ist halt krass, dass die halt natürlich mehr Holocaust-Mahnmale haben als Sklaverei-Mahnmale in den USA. Das ist schon frappierend, also das will ich jetzt auch überhaupt nicht kleinreden, ne, aber es ist natürlich gleichzeitig so dieses sich auf die Schultern klopfen für die coole eigene Erinnerungskultur ist dann, wie du ja zu Recht schon gesagt hast, spätestens verlogen, wenn man dann über Kolonialgeschichte und so nachdenkt. Also das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen so dieses, ach, das haben wir aber ganz gut hinbekommen. Und ich tatsächlich auch nordamerikanische Kollegen, die oft sagen, ich wünschte, wir würden an die Sklaverei und an, also auch die Vertreibung der indigenen Bevölkerung und die, also die Ausrottung, ne, den Krieg gegen die indigene Bevölkerung so erinnern, wie Deutschland an den Holocaust erinnert. Ne, aber dafür hat sich Deutschland so ein bisschen, ne, also das ist,
das muss ich schon erzählen.
Ja, hat sich darauf so ein bisschen spezialisiert, sage ich mal, ne, auf diese eine Form der kollektiven Erinnerung.
Ja.
Und ich glaube, die ist natürlich auch zu Recht, also ja, und auch da, ne, ich bin da jetzt. Das ist immer so, das ist immer schwierig in diesen politischen Debatten, weil ich ja nicht so sehr versiert drin bin. Das ist natürlich eine Spezialisierung, die ich legitimiert finde, ne? Aber es ist natürlich gleichzeitig so, man müsste es ist halt nicht das Einzige, was diese Nation verursacht hat, was als negativ erinnert werden müsste.
Also das ist mein einziger Punkt.
Ja, also genau, also das, was du ja eben auch gesagt hast, jetzt haben wir schon daran erinnert, jetzt müssen wir noch
jetzt
daran.
Als ob wir jetzt damit unsere Hausaufgaben erledigt hätten.
Genau, das ist es ja. Es gibt einen super schlauen Text von so einer afroamerikanischen Bürgerrechtshistorikerin, die hat einen Text geschrieben über the Civil Rights Movement and the political uses of the past. Und die macht so einen Vorschlag von the Long Civil Rights Movement, weil das, was man erinnert, ne, die sagt so, wir erinnern immer uns an Martin Luther King ne, und I Have a Dream und dann an die, in Anführungsstrichen, Radikalisierung durch Malcolm X und dann war das vorbei, weil dann kamen halt die drei Gesetze, ne, die halt die Bürgerrechtsbewegung dann sozusagen zum erfolgreichen Abschluss gebracht haben. So ist diese Meistererzählung der Bürgerrechtsgeschichte in den USA und das nennt die eben das Short Civil Rights Movement, ne? Und sie plädiert dafür, dass eben als so eine weiterlaufende, ongoing Geschichte, weil es eben, und das finde ich eben diese super Formulierung, because of the political uses of the past.
Ja,
also sozusagen, es gibt schon einen politischen Gebrauch einer gewissen Version der Vergangenheit, die man als vergangen erklärt.
Das richtig.
Ne? Und das ist ja, das ist ja auch mit dem deutschen Antisemitismus, ist das ja auch so ein Fall, wo man dann immer so, also das ist ja, er ist ja in Deutschland sehr verbreitet immer noch, der Antisemitismus. Und dann deshalb ist, sozusagen könnte man auch sagen, es gibt eben eine andauernde Geschichte von Judenfeindlichkeit oder Feindlichkeit gegenüber jüdischen Menschen in Deutschland. Und dann ist es eben, dann kann man sagen, ja, wir haben jetzt an diesen, ne, man speichert oder man erinnert an den Holocaust als so eine Ausnahme des Deutschen, in der deutschen Geschichte. Und täte vielleicht besser daran, das einzuschreiben oder als sozusagen den Höhepunkt einer langen Geschichte antisemitischen Denkens und Praktizierens in Deutschland.
Ja, würde ich zustimmen. Ich will aber folgende zwei Dinge, die auch anknüpfen an das, was du gesagt hast, noch formulieren. Ja, ich habe das auch erfahren, dass es amerikanische Kolleginnen und Kollegen gibt, die gewissermaßen den deutschen Umgang mit den Verbrechen im Nationalsozialismus vorbildlich finden und meinen, wenn wir jetzt unsere eigenen Genozide mal ähnlich ehrlich erinnern würden, täten wir gut daran. Susan Nyman hat dann ein Buch geschrieben, das natürlich für amerikanische Leser schon einen provokanten Titel hat, nämlich von den Deutschen lernen. Mhm. Nicht? Vielleicht kann man in diesem speziellen Fall etwas von den Deutschen lernen, aber das die Gefahr ist, dass das eben nur eine spezielle Form von Erinnerungskultur ist und eben, wie wir gerade erwähnt haben, anderes bewusst ausblendet. Anderer Punkt, ich habe vor kurzem ein Buch besprochen gefunden, habe leider den Autor vergessen.
Kommt in die Shownotes.
Sehr gut. Heißt, glaube ich, Multidirectional Memory oder History. Und da geht es darum, dass man nicht sozusagen einen Erinnerungsstrang gegenüber anderen ausblenden soll. Und die Debatte, um die es da geht, ist, wie verhält sich die Erinnerung an den Rassismus gegenüber den Erinnerungen an den Antisemitismus? Mhm. Darf man sozusagen den Antisemitismus als eine Variante von Rassismus interpretieren oder wird man der Besonderheit dieser Form von Diskriminierung damit nicht gerecht? Und da meine ich, also jetzt mal ohne das Buch jetzt schon ganz gelesen zu haben, sondern nur etwas über das Buch gelesen zu haben, ja, es ist immer gefährlich, Dinge sozusagen gegeneinander auszuspielen, sondern es kommt darauf an, die ganze Breite von Erinnerungen anzustreben und nicht zu sagen, ja, ich habe mich daran wirklich sehr gut erinnert, deshalb wollte ich mich auf die anderen Sachen nicht auch noch zu erinnern. Ja, genau, ja. Ja, das ist, also jetzt wird es schwierig.
Ja, ja. Wir haben ja auch schon Kopf und Kragen geredet.
Ja, ich glaube, wir werden da auch Gegenwind bekommen, wenn wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mal zu Wort kommen lassen.
Ja, meinst du?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir sind da sehr pointiert. Aber gut, wir werden sehen.
Ja, das werden wir sehen. Und was erinnern wir jetzt?
Wir erinnern uns an einen schönen Abend.
Das stimmt.
Und an den ersten Podcast, den wir abends aufgenommen haben.
Total.
Und
das ist ein alkoholfreies Bier getrunken dabei.
Ja, alkoholfreies Wasser. Und es ist das erste Mal, dass du vergessen hast, uns vorzustellen. Daran erinnere ich mich jetzt auch.
Oh ja, das ist natürlich auch so. Das ist natürlich, siehst du, in der Folge über Erinnern, was vergessen, ist halt, that's so Martin.
Gut, ich glaube, wir entlassen uns jetzt in die Nacht.
Tun wir.
Ja?
War schön.
War mir ein Vergnügen und ich freue mich, dich morgen noch hier in Potsdam erleben zu dürfen. Und deine Kinder und deine Frau.
Gleichfalls. Ciao.
Ciao.